Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Performance-Druck.
Ganz entspannt.
Immer im Mai fahren wir mit der Bahn zum heiligen Berg Koyasan. Und der Koyasan, das ist so eine Art Bergplateau mit einem Dorf, das hauptsächlich aus Tempeln besteht. Da wohnen noch Leute, aber da sind unzählige große und kleine Tempelanlagen, ein riesiger Friedhof, eigentlich ein einziger spiritueller Ort. Und da gibt es viel zu entdecken und vor allen Dingen viel zu erleben. Wir übernachten da zweimal. Buddhistisches Frühstück, buddhistische Andacht, schlafen in einer Tempelunterkunft. Und das Erleben von dieser Natur, nachts ist es still, insgesamt sehr eindrucksvoll. Aber der eigentliche Star an diesem Ausflug ist die Fahrt dahin. Mhm. Und zwar übernachten wir erst in Osaka, also im Großstadt Moloch für japanische Verhältnisse, wo manchmal so Kaugummis auf dem Boden liegen und sowas.
Oh mein Gott.
Und Zigaretten kippen. Und dann fahren wir los, ein paar Mal umsteigen. Die vorletzte Etappe ist dann mit der Nankai-Bahn. Das ist so eine kleine Bummelbahn. Raus aus der Stadt in die Pampa rein. Und zwar ruckelt man da durch. Man verlässt langsam so die Häuser, kommt dann in bergiges Gebiet und am Ende ist es nur noch Wald. Man fährt an einem Hang, immer an einem Hang durch den Wald. Zwischendurch sieht man mal hier ein kleines Dorf, da ein kleines Dorf und geht dann so über in dieses Grün, wo dann am Ende der Koyasan liegt. Und diese Fahrt mit dieser kleinen Bahn, gerade so die letzten 20 Minuten, das ist mein persönliches Highlight von diesem ganzen Ausflug.
Ja, es ist lustig, dass du das jetzt erwähnst, weil ich habe da nämlich auch vorhin dran gedacht, was da mein eigentliches Highlight war gar nicht mal so sehr diese Fahrt mit der Bahn, daran kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern, aber am Bahnhof, bevor man dort einsteigt, gab es einen winzig kleinen Laden, wo man Shumai kaufen kann. So chinesische Teigtaschen mit so einer Schweinefleischfüllung, die so gedämpft werden und die isst man dann oft mit so ganz scharfem Senf. Und da gab es tatsächlich so einen ganz kleinen Tresen quasi, wo man dann in verschiedenen Mengen einfach nur diese Shumai kaufen kann, sonst nix. Dann gibt's sogar diesen Senf dann dazu. Ich brauche ja immer irgendwie so ein Reiseproviant, egal wie kurz die Fahrt. Da habe ich natürlich sofort zugeschlagen und dann in der Bahn diese köstlichen Teigtaschen verputzt. Das ist mir so in Erinnerung geblieben. Das fand ich so toll, da hatte ich mich so drüber gefreut. Das war quasi mein Highlight, das Essen.
Ja, ich habe die nicht vertragen, ich habe da Bauchweh von bekommen.
Ja, ich habe dir quasi deine schöne Fahrt damit so ein bisschen versaut.
Ach, sorry. Ja.
Aber wo wir gerade bei Teigtaschen sind, ist mir noch was eingefallen. Also sollen wir unser Thema mal nennen, was wir uns überlegt hatten,
ja,
worum es heute geht. Die heimlichen oder die geheimen Stars. Nicht so das offensichtliche Highlight, auf das man sich freut, sondern wo man vielleicht erstmal gar nicht weiß, dass sich das irgendwo versteckt. Und da ist mir nämlich noch eingefallen, als ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, wo verstecken sich denn so geheime Stars? Musste ich an das Frühstücksbuffet im Toyoku-In denken.
Aha.
Also wir übernachten ja mal in dieser Business-Hotel-Kette, gibt's auch Frühstücksbuffet. Und das ist eigentlich mehr oder weniger immer gleich. Also es gibt Miso-Suppe, Reis, Reisbällchen und dann irgendwelche Beilagen. Je nachdem, in welchem Hotel man übernachtet, ist das Frühstück halt dann doch so ein bisschen unterschiedlich. Und da musste ich dran denken, dass es für dich und für viele Teilnehmer dort auch einen heimlichen Star des Frühstücksbuffets gibt, den es nicht immer gibt. Doch wenn er aufgetischt wird, ist er meistens auch sehr schnell weg. Ich persönlich esse ihn gar nicht. Fällt dir ein, was ich meinen könnte?
Nee, meinst du die Fleischbällchen?
Ja, doch.
Ich esse die auch nicht mehr.
Du isst die auch nicht
mehr.
Weil ich dachte immer so, alle stürzen sich immer auf diese Fleischbällchen. Also ich bin einfach nicht so ein Fan von. Aber ich weiß, für viele, da siehst du schon das Leuchten in den Augen, wenn die Damen vom Frühstücksbuffet kommen und diese Schüssel mit den Fleischbällchen hinstellen. Aber du hast sie mal gegessen.
Also ja, ja.
War
ja,
mal natürlich ein Highlight für dich, oder?
Ja, ja, aber ich, bei so vielem beim Frühstück, da muss ich mal so ein bisschen aufpassen, was ich da esse. Man ist da ja auch unter Stress. Da muss man so ein bisschen auf die Ernährung achten. Sonst liegt es einem im Magen. Aber an sich, ja, klar. Ich würde sogar sagen, das Frühstück im Toyoku in Naha, Okinawa, das ist eigentlich in sich auch schon so ein Highlight, weil
ja,
die tischen immer richtig auf. Da gibt's dann Joghurt und Säfte und Tee und verschiedene Gemüse. Also jedes Mal richtig große Auswahl, weil also allgemein der Lebensstil ja so ein bisschen langsamer ist. Und deswegen hat man da auch ein bisschen mehr Zeit zum Frühstücken.
Ja, das ist die Lobby auch sehr groß in dem Hotel, wo wir sind. Und dann ist es vielleicht auch okay, wenn man da ein bisschen länger sitzt und sich öfters nochmal was nachnimmt. Ne? Weil da, wo wir in Tokio immer waren, das ist ja wirklich mit so die kleinste Lobby, die man sich vorstellen kann. Da muss man schon ein bisschen dann auch durchgescheucht werden. Aber das Essen ist ja oft ein Highlight von uns.
Ja.
Mein Graz als Reisebegleiter. Die Orte sind natürlich trotzdem immer noch schön und man kann das auch genießen, aber die heimlichen Stars des Tagesprogramms
das Essen.
Sind dann schon oft die Essenspausen. Und selbst da muss es nicht abwechslungsreich sein. Es gibt Dinge, auf die freut man sich jedes Mal wieder, die es dann zum Beispiel auch nur an diesem einen speziellen Ort gibt.
Ja, ich denke, wir denken an das Gleiche.
Also du findest die natürlich meistens und führst mich dann in diese Köstlichkeiten ein. Und jetzt möchte ich dir das auch gerne überlassen, dass du das
erzählst. Nee, erzähl ruhig. Du kannst erzählen, ich kann da ja noch ein paar Anmerkungen am Ende dann dazu machen.
Genau, und zwar, also einmal fahren wir ja immer nach Nara, von Osaka aus gut zu erreichen, schöner Tagesausflug, da gibt's diesen Todaiji, haben wir neulich drüber gesprochen, wo es diesen großen Buddha in der Halle gibt und auch diese
Loch.
Säule mit dem Loch, das eben manchmal zu klein ist, um sich da durchzuquetschen. Und das eigentliche Highlight für uns zumindest, wenn wir diesen Tagesausflug machen, den wir ja schon etliche Male gemacht haben, ist dann in der Mittagspause das Nudellokal mit den Tan-Tan-Tsukemen. So heißt dieses Gericht, was wir dort immer bestellen. Du hast das entdeckt und hast gesagt, Bettina, es ist so lecker, du musst unbedingt mitkommen und das essen. Es scheint auch schon so eine gewisse Berühmtheit zu haben.
Da ist der klassische Glaskasten mit diesen Attrappen, mit den Kunststoffattrappen. Und bei diesem Gericht steht Ninki Number One. Also das ist so das Beliebteste.
Hm.
Und dann gibt es im Laden so eine kleine Pinnwand, wo dann die Fotos von den Mitarbeitern hängen mit so kleinen Steckbriefen. Und die sagen auch immer, was ihr Lieblingsgericht ist. Und da kommt das schon auch ziemlich oft drin vor.
Das ist ja lustig.
Ja.
Genau, möchtest du mal beschreiben, was das überhaupt ist?
Genau, Tantan Tsukemen. Also Tantan bezeichnet immer so eine Art Hack, kleingehacktes Fleisch. Tsuke heißt so reintunken, reindippen und Men sind Nudeln. Also es sind Nudeln, die serviert werden ohne Soße. Daneben ist ein Pot mit Soße sozusagen, also eben diese Dipping-Soße, ganz dick. Und in dem Laden wird das irgendwie auf Hühnerknochenbasis ausgekocht. Nicht Tonkotsu, sondern aus Hühnerknochenbasis. Mhm. Ganz, ganz dick. Man denkt so, was ist da? Ist da Sahne drin oder was? Aber es ist eben fett. Relativ scharf auch. Das ist erstmal die Hauptkomponente, dass man diese Nudeln nimmt, in diese Soße dippt und dann schlürft. Das hatten wir ähnlich schon mal bei diesen...
Bei den Soba.
Bei den Soba. Aber eben bei den Soba ist es eher so erfrischend und leicht. Und hier, da hast du schon Volume. Zusätzlich kommt noch, das ist das Besondere an diesem Gericht, auf jedem Tisch in diesem Lokal steht ein kleiner Induktionsherd. Wenn man die Nudeln aufgegessen hat, ist in der Regel noch Soße übrig, weil es eben mehr Soße ist als notwendig. Dann stellt man diesen Soßenpot auf den Induktionsherd und hat auf dem Tablett noch eine Schüssel Reis stehen.
Ein rohes Ei.
Und ich empfehle immer, noch Cheese-Topping zu bestellen. Dann kriegt man noch so eine kleine Schüssel mit geriebenem Käse. Man stellt also den Soßentopf auf den Induktionsherd, packt dann den Reis dazu, kocht es auf wie so ein Risotto. Dann kann man den Käse dazu packen und das Ei auch noch, wenn man will, je nachdem, wie roh man das möchte, rührt um, kocht das nochmal auf und hat dann nach diesen köstlichen Nudeln mit dieser köstlichen Soße nochmal ein noch köstlicheres Risotto mit dieser Soße und das schmeckt so gut. Ich empfehle das immer so, ich muss ein bisschen aufpassen, wie laut ich das empfehle, weil es ist ja auch so, das ist dann die Mittagspause, man will dann im Idealfall auch mal kurz durchatmen. Das heißt, ich muss so ein bisschen gucken, wie laut ich das dann empfehle. Jetzt habe ich es sowieso jedem verraten, aber ich verrate nicht den Namen des Lokals.
Und wo es sich genau befindet.
Also die Trefferquote, dass es den Leuten schmeckt, ist so 80-90%. Es gibt natürlich immer welche, die sagen, nee, das irgendwie war das nichts oder das war mir zu scharf oder zu umständlich zu essen. Ich erinnere mich an einen Teilnehmer, der war wirklich so begeistert, der kam am nächsten Tag mit leuchtenden Augen. Der ist sogar extra nochmal hingefahren und der hat sich gesagt, ich will das nachkochen. Ich muss irgendwie wissen, wie das funktioniert, wie ich das zu Hause nachkochen kann. Also das war nicht nur ein heimlicher Star dieses Ausflugs, sondern der ganzen Reise. So gut ist das. Aber du kannst gerne auch noch ein bisschen...
Ich war auch begeistert. Also es ist eben, wie du sagst, schon sehr reichhaltig. Es ist eben, als würde man eigentlich zweimal essen, weil diese Nudeln sind ja schon relativ viel und dann noch dieser Reis, gerade wenn man dann auch den Käse noch dazu nimmt und so, das macht schon ordentlich satt. Aber wir haben, glaube ich, danach dann kein großes Programm mehr, deswegen ist das dann ganz okay. Also
eigentlich ist es für ein Mittagessen, während man noch quasi auf Arbeit ist, zu viel. Aber es lohnt sich halt nicht, da abends nochmal reinzufahren. Das ist halt zu weit von unserem Hotel. Deswegen muss man es mitnehmen, wenn man es kann. Und ich bin danach schon auch immer so ein bisschen im Food-Koma. Aber wie du sagst, man weiß, da ist dann eigentlich nur noch eine längere Zugfahrt, so eine Stunde. Mhm. Und da penne ich ja noch immer.
Da holt man sich noch schön einen Kaffee am Kombini und dann döst man in der Bahn einfach vor sich hin. Ja. Der Tag ist dann eigentlich soweit abgeschlossen, soweit ich mich erinnere. Ne?
Na, danach kommt dann ja noch...
Ach nee, da kommt ja dann mein heimlicher Star. Diese ganzen... Ja. Also ich habe eigentlich schon lange nach einer Möglichkeit gesucht, alle zu belabern mit meinem Lieblingsort in Osaka. Es hat sich von fast schon Hass in eine Liebe gewandelt. So eine Geschichte ist das. Und zwar kam unser Chef und hat gesagt, es gibt jetzt ein neues Hochhaus in Osaka, da fahren wir jetzt hin. So und so, bla bla bla, mit der U-Bahn und so. Ich dachte schon, oh, schon wieder ein Hochhaus. Auf wie viele Hochhäuser müssen wir denn jetzt noch hinauf auf diese Reise? Ist das wirklich so interessant? Lohnt sich das jetzt wirklich da mit der U-Bahn? Und dann wieder dieses
in Foodkoma.
Hin und her, genau. Ich will doch nur noch nach Hause und weiter von meinen Nudeln und dem Reis träumen. Gut, wir haben das natürlich gemacht. Wieder mal ein Hochhaus. Man muss erst so ein bisschen umständlich aus dieser U-Bahn-Station raus. Wo geht's denn jetzt hier hoch? Man weiß nicht so genau, was ist jetzt noch Bahnhof, was ist schon dieses Haus. Naja, irgendwann ist man dann im richtigen Aufzug und fährt da hoch. Ich war immer noch skeptisch. Okay, schöne Aussicht. Aha, hier gibt's auch einen Kaffee, kann man sich was so zu trinken holen und so. Auch so eine Art Terrasse, nach oben offen, im Freien. Und natürlich gibt's mal wieder Maskottchen. In Japan braucht ja alles ein Maskottchen, so ein Bärchen. Ja, dachte ich mir, okay, also das ist ja jetzt schon so ein bisschen bemüht. Jetzt brauchen sie auch noch so ein niedliches Bärchen, um uns das hier zu verkaufen. Also ihr merkt, ich bin manchmal nicht so offen für Neues. Aber dann, irgendwann, das ist ja eigentlich ganz schön hier. Das ist eigentlich ganz tolle Aussicht. Aha, hier, da kann man so durchgucken. Aha, hier ist diese Terrasse. Ja, naja, wir haben noch Zeit. Dann hole ich mir jetzt mal einen Kaffee und setze mich da hin. Und plötzlich hat es so Klick gemacht und ich habe mich irgendwie total verliebt in dieses Hochhaus. Abe no Harukas. Es ist so luftig und leicht. Es ist halt fast alles verglast. Also sonst hat man ja oft schon großzügige Fenster, aber halt auch Wand. Und da sind gefühlt keine Wände. Diese Aussichtsetage ist so komplett verglast, also über zwei Etagen. Und dann eben noch in der Mitte dieser offene Bereich mit so Holzbohlen oder wie man das nennt, auch mit Treppen am Rand, dass man so nette Möglichkeiten hat. Und wenn jetzt alle Plätze an den Tischen besetzt sind oder man jetzt da sich nicht so hinsetzen will, kann man sich auch so ein bisschen auf diese Treppen lümmeln. Also es lädt wirklich ein zum Verweilen. Man hat eine tolle Sicht. Dadurch, dass alles verglast ist, hat man so fast das Gefühl, man wäre eben im Freien, wie so ein Vogel auf einem hohen Nest. Dann kann man sich da eben auch noch Getränke und so holen, was natürlich auch immer ganz schön ist. Also ich finde es jedes Mal herrlich. Ich fahre da immer wieder gerne hin. Man sieht auch das Meer dann so in der Ferne manchmal glitzern. Ja, das fällt so ein bisschen so eine Last von einem ab. Und dann habe ich mich auch noch in dieses Maskottchen verliebt, in diese Abe no Bär. Ich habe mich da einfach drin verliebt. Du hast, glaube ich, irgendwann so eine Tasse mit nach Hause gebracht. Und da war ich schon so richtig neidisch auf deine tolle Tasse. Und dann habe ich mir irgendwann so ein T-Shirt einfach gekauft mit diesem Bärchen drauf. Ich liebe dieses T-Shirt und da war auch so ein kleiner Anhänger. Und immer wenn ich dieses Bärchen sehe, denke ich an dieses tolle Hochhaus, diesen schönen Ort. Und irgendwie zaubert mir das dann immer so ein Lächeln.
Ja, der Abe no Bär, das ist ja so ein Palindrom heißt das, glaube ich. Also Abe no Bär, wenn man es umgekehrt schreiben würde, also in japanischen Silben, wäre es das gleiche Wort.
Mhm, so wie Otto. Otto ist vorwärts und rückwärts.
Genau,
Otto,
ne? Genau, vorwärts wie rückwärts. Und das ist so ein niedlicher Bär, aber nicht so sehr nach Kindchenschema, also nicht so klein und niedlich wie jetzt Hello Kitty, sondern eher so länglich, ein bisschen bauchig und schaut immer so aus, als wäre er entweder angepisst oder bekifft. Also so der Kopf schaut aus den Wolken raus, weil es eben so hoch ist, dieses Hochhaus.
Ja, also wir fahren ja eben auch viele verschiedene Hochhäuser. Unter anderem gibt es ja in Osaka sozusagen noch den kleineren, älteren Bruder von diesem Abe no Harukas. Das ist das Umeda Sky Building, das einst mal das größte Gebäude dort war. Man kann bis zu einem gewissen Punkt umsonst fahren und dann müsste man halt eben auch Eintritt bezahlen, um höher zu fahren. Aber da gibt es auch so einen heimlichen Star. Und zwar gibt es dort einen winzig kleinen Souvenirshop, wie immer in diesen Hochhäusern. Und da kann man richtig gut Postkarten kaufen. Und zwar einfach nur so stinknormale Ansichtspostkarten. Mhm. Denn es gibt viele Teilnehmer, ich gehöre auch dazu, die gerne aus dem Urlaub analog sozusagen Postkarten nach Hause schicken. Und da gibt's natürlich sehr schöne mit Illustrationen oder Holzschnitten und so weiter. Aber ich gehöre auch eher in die Kategorie, nee, da habe ich lieber so eine schöne kitschige Ansichtskarte, wie man es früher aus dem Italienurlaub geschrieben hat. Und das ist aber in Japan oft gar nicht so leicht zu bekommen. auf mich kamen schon häufiger mal Teilnehmer zu, die meinten, kann man hier eigentlich irgendwo Postkarten kaufen? Ganz normale Ansichtspostkarten. Und da sage ich immer, ja, wartet mal ab, in Osaka auf dem Umeda Sky Building, da gibt's die schön mit dem Fuji-Ansicht und so weiter und so fort, ne?
Ich wollte mal diesen Titel so ein bisschen weiterinterpretieren, Heimliche Star. Mhm. Wäre so ein bisschen traurig, wenn ich dran denke, weil mir wahrscheinlich nicht mehr die Chance ergeben wird, dass ich da nochmal wieder hingehe. Es ist auch ein Lokal, und zwar in Hiroshima. Da haben wir jetzt jahrelang in einem Hotel übernachtet, das eigentlich direkt ans Rotlichtviertel grenzt. Für uns eigentlich sehr praktisch, weil man da essen gehen kann und schnell im Badehaus ist. Da habe ich auch schon drüber gesprochen. Und auch direkt ums Eck ist eine Filiale von einer kleineren lokalen Kette, die Okonomiyaki anbieten. Das sind diese Fladen, die auf der heißen Platte gebraten werden. Und dieses Lokal wurde gegründet von einem Mann, der muss jetzt auch schon so 60, 70 Jahre alt sein, so ein bisschen so eine Type. Mittlerweile schenkt er nur noch die Getränke aus. Mehr macht er nicht mehr, den Rest machen seine Angestellten. Und dessen Sohn hat es dann weitergeführt. Und der war eben lange Chef in der Filiale, die direkt bei uns ums Hotel lag. Und schon beim ersten Mal habe ich gemerkt, oh, hier ist irgendwie, das ist irgendwie anders. Die lachen alle, da wird immer geplappert und wenn man reinkommt, wird man laut begrüßt und so. Was gute Stimmung. Das Essen ist auch gut, ein bisschen teuer, aber gut. Und dieser Sohn ist eigentlich, wollte er mir auch direkt sagen, als wir zum ersten Mal so ein bisschen ins Gespräch gekommen sind, ist eigentlich Comedian. Das ist so ein Typ, so ein bisschen mit, ja, so ein bisschen rundlicher, mit nicht mehr ganz so viel Haaren auf dem Kopf, aber schaut schon so ein bisschen lustig aus, wenn man sich ihn anschaut. Und dementsprechend war halt auch die Stimmung da, die hatten so feste Rituale, wenn einer ein Kalpis Water bestellt hat, dann gab es immer einen Spruch, da musste die ganzen Angestellten haben dann wieder so einen Spruch gesagt. Oder es gibt so einen Counter von zwei verschiedenen Whisky- oder Highball-Sorten, der immer umgeklappt wird, wie so ein Kalender. Jede Nacht findet ein Rennen statt, welche Sorte wird mehr bestellt. Und dann gab es ein Gericht, da mussten sich immer zwei von denen so küssen.
Das wusste ich gar nicht.
Die haben dann irgendwie so kurz auf den Mund geküsst, also von den Jungs, die da gearbeitet haben. Lauter solche Sachen. Und wenn man reinkam, wurde man halt so mit Brüderchen und Schwesterchen angesprochen und halt nicht mit sehr geehrter Herr Gast oder so. Und eigentlich war das Lokal der heimliche Star, dachte ich, bis ich eines Tages wieder dorthin kam. Und der war nicht mehr da, der Sohn von dem Besitzer. Und irgendwann habe ich dann mal gefragt, meinst du, wo ist denn der jetzt eigentlich? Ja, der hat jetzt quasi seine eigene Filiale, wo er nur noch Gruppen annimmt.
Ah, okay.
Die halt da buchen und dann richtig Show machen kann wahrscheinlich. Ach so, schade. Es waren schon noch die meisten da, die vorher auch da gearbeitet haben, aber du hast dann so die nächsten ein, zwei Jahre eindeutig gemerkt, dass es, ja, der Spirit war einfach nicht mehr der gleiche, ne? Weil halt der Filialleiter, der jetzt da war, war einfach so ein bisschen so ein ruhigerer Typ. Der kam auch nicht aus Hiroshima, was ja vielleicht auch mal schon so ein bisschen Unterschied ist, ne? Wenn du in Köln in eine Kölsch-Kneipe gehst und der kommt halt aus München, ist das irgendwie nicht das Gleiche. War so ein bisschen, ist immer noch schön da, aber es fehlt halt diese Partystimmung einfach, dass man da rauskommt und sich so denkt, wow, was war das denn jetzt gerade eigentlich 1,5 Stunden lang so?
Genau, es kommt nämlich auch dazu, dieses Okonomiyaki, das wird ja eben auf der heißen Platte vor einem zubereitet und das dauert. Also da sollte man jetzt dann nicht schon super hungrig hingehen, weil bis dieser Fladen, sag ich das mal, fertig ist, da braucht man schon Geduld. Aber das ist auch der Witz halt. Also in Japan ist ja oft so, dass man bestellt, kriegt sofort sein Essen, isst das, geht sofort wieder. Bestellt auch vielleicht gar nicht extra was zu trinken.
5 bis 10 Minuten, fertig.
Sondern trinkt nur das Wasser oder Tee, was halt kostenlos immer auf dem Tisch steht. Und dann war es das. Und das ist jetzt eben wirklich mal sowas, wo man halt auch so einen Abend verbringt und halt auch mehrere Getränke bestellt, wo die auch davon leben, dass man halt länger sitzt und mehrere Getränke bestellt.
Und Vorspeisen und sowas.
Genau,
Nachspeisen,
also Slow Food, so andere Sachen, die halt auf der heißen Platte dann so zubereitet werden oder so kleine Vorspeisen oder sowas, während man halt auf das Okonomiyaki wartet. Und da war es dann eben besonders schön, dass dann halt eben immer so ein Unterhaltungsprogramm quasi war. Und gleichzeitig ist ein ganz kleiner Laden und man sitzt halt so entlang dieser heißen Platte, wie eine Theke ums Eck. Die bringen dann halt auch manchmal die Gäste so untereinander ins Gespräch, ne? Also wir hatten da auch echt schon dann nette Unterhaltungen mit unseren Sitznachbarn, weil dann irgendwie rauskam, die fragen dann natürlich, ah, hier sind Ausländer und wo kommt ihr denn her? Oder ich meine, dich kannten sie ja dann eh schon. Und dann ja Deutschland und da weiß ich, da war auch mal so ein Paar neben uns und dann meinte doch prompt die Frau, was, Deutschland? Ja, mein Sohn, der arbeitet jetzt gerade seit ein paar Monaten in Deutschland. Nee, ich glaube, der hat sogar an der Uni Bonn studiert, wo ich auch studiert habe. Also wirklich ein lustiger Zufall. Und dann sind wir natürlich sofort ins Gespräch gekommen und ja, also das war in diesem Laden echt besonders, wie du sagst. Das war außergewöhnlich und du warst wirklich da ein riesen Fan von. Wir haben sogar ein Plakat von diesem Lokal bei uns in der Wohnung hängen. Das einzige Eigentlich das einzige Bild, was bei uns in der Wohnung so hängt.
Einzige größere Bild, ja.
Ja, ja, genau. Und da kannst du gerne auch mal erzählen. Ja, ja. Das war ja auch nicht so leicht, da dran zu kommen,
glaube ich. Genau, das war wohl eine Hiroshima-Image-Kampagne, im Zuge derer da eine Fotografin durch die Stadt gelaufen ist und bestimmte Spots fotografiert hat. Dann wurde dazu wie so ein Image-Poster erstellt. Also, und Okonomiyaki ist halt eben ein Ding, wenn man an Hiroshima denkt, wenn Japanerinnen an Hiroshima denken. Und da hat sie eben den Eingang fotografiert mit dem Vorhang. Es ist ein bisschen Photoshop dabei, wenn man genau guckt. Und da sind eben alle Angestellten, also die ich auch noch kenne, und gute Stimmung. Und dann steht dann eben so ein kleiner Image-Text. Und darüber, dass das so lecker ist und einem die Tränen herunterlaufen. Und diese Tränen werden Teil des Geschmacks. Also der Salz, das ist quasi das besondere Gericht.
Schmeckt noch leckerer.
Ja, ja. So ein bisschen so.
Weil man es eh schon so lecker findet.
Ja, ja, ja. Genau, ich saß dann da halt mal wieder. Da war der Chef eben noch da, oder der Junior-Chef. Ich habe dieses Poster gesehen. Ich fand das so gut. Ich dachte, das will ich zu Hause haben. Da habe ich gefragt, gibt's das noch? Kann man das irgendwie haben? Und meinte, ja, eigentlich und so. Ja, okay, eins habe ich noch, kann ich dir bringen. Und hat mir das dann tatsächlich, ist irgendwo hingegangen, hat mir dann auch so ein Poster gebracht. Das habe ich in Ehren gehalten, mit nach Hause genommen, aufgehangen. Dann habe ich es fotografiert in unserer alten Küche. Beim nächsten Mal, als ich wieder da war, habe ich es dann der Angestellten gezeigt, meinte, hier, ganz stolz, das hängt in unserer Küche. Und die war so total irritiert, meinte, hä, wie ist das denn bekommen? So von wegen, also die fand es toll, aber gleichzeitig war sie auch so ein bisschen irritiert, weil sie ja wusste, das ist eigentlich nur so ein Promo-Artikel. Ich sagte, ja, das hat mir der Chef geschenkt und so, ah ja. Ja, wie gesagt, der arbeitet ja leider nicht mehr. Einmal war ich eben in der anderen Filiale, wo der Senior-Chef auch arbeitet. Und da habe ich dann auch gegessen, mir das alles so angeschaut. Und habe dann kein Geld dabei gehabt. Super unangenehm. Dann wollte ich bezahlen nachher. Oh nein, kein. Also Karte geht nicht, Japan halt. Und kein Bargeld. Und der kannte mich natürlich nicht. Und dann kommt da so ein komischer, so ein Hafu irgendwie, ja, ja, und ja, oh nein, ich habe gerade mein Geld vergessen. Dann meinte ich gehe sofort los, und das sind ja überall Kombinis, wo man Geld abheben kann. Hab das dann auch gemacht, bin hin, Geld abgehoben, war direkt wieder da, bezahlt. Dann habe ich mich aber noch nach seinem Sohn erkundigt, wie es denn seinem Sohn geht. Da war er auch ganz überrascht, meinte, ach so, ja, dem geht's gut, der arbeitet oben in der, also in seiner eigenen, nur für Gruppenfiliale. Und dann waren die Wogen so ein bisschen geglättet.
Aber da gibt es noch eine Sache, je länger wir nicht nach Japan reisen können, desto mehr vermisse ich's. Und zwar, wenn wir auf der Sommerreise Station machen in Takamatsu. Da gibt es also eine Spezialität der Region. Das sind Udon-Nudeln. Das sind so ganz dicke, ganz weiße, ein bisschen glitschige Weizennudeln. Das kann man überall in Japan essen, aber diese Region ist halt besonders dafür bekannt. Und da waren wir auch in irgendeiner Filiale, also von so einer Kette, wo man das essen kann. Jetzt gar kein kleines, feines Familienlokal. Und da dachte ich auch, naja, wie gut kann es schmecken? Aber das war schon, es schmeckt schon anders, als wenn man es jetzt in Tokio oder so isst. Wirklich köstlich. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern es gibt mal wieder so ein bisschen versteckt ein kleines Lokal. Nepalesisch ist das, glaube ich.
Ah, okay.
Und das nennt sich Tali Spice. In erster Linie isst man dort so Currygerichte. Und Naanbrot. Naanbrot ist bei uns beim Inder, soweit ich weiß, ja gar nicht mal so populär, aber in Japan ist das schon ein ziemlich großes Ding. Da sieht man dann auch oft, wenn man an den Restaurants vorbeigeht, kann man so durch so ein Schaufenster gucken, wo man sieht, wie die diese Naanbrote halt frisch zubereiten.
Es ist auch kein Vergleich zu dem, was man hier,
nee,
was
ist hier bekommen. Nee, ist hier ganz anders.
Wie gesagt, das ist wie so ein Fladenbrot fast schon.
Also in Japan ist das dann sehr groß, sehr fluffig und hat aber auch so große Blasen.
Ist in Fett gebacken?
Ja, ja, das wird
in Fett. Das ist der Unterschied.
Es wird hier schon auch gemacht, aber also anders einfach. Ja. Ist das ja auch immer, ich sag mal, wenn man es, also je nachdem, in welchem Land man Gericht ist, ist es ja immer so ein bisschen angepasst. Und was es da halt auch noch Besonderes gibt, ist Cheese Naan. Also dieses Naan, was eigentlich eh schon ziemlich fett ist, mit Käse drin. Und das schmeckt immer so köstlich. Das ist auch ziemlich teuer, wenn man es dazu bestellt, aber wenn wir da sind, gönnen wir uns das total quasi. Und das schmeckt immer so gut und dieses Curry schmeckt auch so lecker. Also ich freue mich immer total auf dieses Knoblauch- und Käsenaan.
Der gesamte Laden ist ein bisschen wie so eine Oase, gerade wenn man vorher beim Sommerfest war, bei dem Takamatsu Matsuri, wo dann die ganze Zeit Musik läuft. Und dann geht man da eine Treppe hoch und plötzlich ist es so ruhig und es läuft nur so, ja, im weitesten Sinne indische Musik. Aber es hat so eine ganz ruhige Atmosphäre, es hängen da auch diese Gebetsfahnen. Und der Besitzer ist auch immer so ein ganz in sich irgendwie.
Ja, ja, der hat so eine tolle Ausstrahlung.
So eine Ausstrahlung, ja. Wenn ich da kurz anschließen darf, weil du sagst, Udon war jetzt nicht das Highlight.
Ja, aber das ist mir jetzt gerade nämlich erst wieder eingefallen. Ja. Ich wollte mir eigentlich über dieses Cheese-Naan und so reden, aber dann dachte ich, oh Gott, diese Udon-Nudeln, ich vermisse sie auch.
Ja, ja, weil es gibt eben einen Laden in Kotohida, das ist auch so ein, wir nennen es schon seit 30 Jahren Geheimtipp, so ein schöner kleiner Schreinort mitten auf Shikoku. Und da gibt es in der Nähe vom Bahnhof auch einen kleinen Udon-Laden. Der ist direkt gegenüber von der Post und in erster Linie gehen da die Leute, die in dem Dorf arbeiten, hin, weil die Touristenläden sind dann alle auf der Touristenmeile. Das ist halt eher so ein normaler Laden, also ohne viel Shishi. Da arbeitet auch wieder älteres Ehepaar mit Sohn und der Sohn, da habe ich ein bisschen so einen Man-Crush. Ich freue mich immer, wenn ich den sehe. Ja, das ist irgendwie so, ich weiß nicht, der hat auch sowas, er hat so eine Ausstrahlung, schaut gut aus. Aber man merkt jetzt auch mit den Jahren, dass er ein bisschen älter wird und dass wahrscheinlich die ein oder andere Sorge ja, ihm da die Falten ins Gesicht zaubert. Aber trotzdem, das ist auch so ein bisschen so ein heimlicher Star von mir.
Erzähl doch mal ein bisschen kurz von dem Laden.
Ja, genau. Was also der Laden ist von außen, schaut ja so normal aus. Glastür geht auf, wenn man sich da vorstellt, Schiebetür. Und dann gibt es eben Udon, Udon-Sets. Das heißt, sind Schüsseln mit diesen weißen, dicken, langen Weizennudeln drin. Und dann kann man immer dieses Mittagsset bestellen. Da kriegt man dann Spieße, Oden-Spieße, also die ewig lange in so einer Suppe gegart werden. Zum Beispiel Ei oder Fleisch oder Konnyaku, also diese Art Gelatine-Bällchen, sowas kann man sich dann dazu nehmen. Dann kriegt man noch ein Reisbällchen dazu. Das ist einfach nur ein großes, saftiges Reisbällchen mit Salz. Dieses Reisbällchen schmeckt so gut. Das beste Reisbällchen, was ich in Japan bisher gegessen habe. Und auch die Udon sind gut. Du siehst, dass sie die da frisch machen mit der Schneidemaschine und dann kochen und so. Ja, und das ist eben auch so eine gute Stimmung. Also der bemüht sich immer, dass er halt lacht. Es wirkt nicht bemüht, sondern es wirkt irgendwie ehrlich, auch wenn eine gewisse Melancholie immer in allem mitschwingt. Und einmal bin ich rein und das war für mich so ein bisschen so, aha, vielleicht kommt das daher. Habe ich schon gesehen, irgendwas stimmt hier nicht. Und da war dann eine lange Tischreihe zusammengeschoben, schon ungewöhnlich. Und da saßen ganz viele finstere Gestalten irgendwie dran. Und der Sohn sozusagen wirkte gestresst und meinte so, ja, 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 zu mir so, ich komme gleich, also ein bisschen anders als sonst. Und das war irgendwie komisch. Die sind dann auch einfach so aufgestanden, haben gewunken und sind gegangen, ohne zu zahlen und sowas. Zumindest war das so meine Beobachtung. Ich stelle es jetzt einfach mal so dar, als wäre es so gewesen. Deswegen glaube ich, vielleicht haben die so ein bisschen Probleme mit der, ich sag mal, mit der örtlichen Schutzwacht oder wie man es ausdrücken will, dass die sich da einfach mal ihr Mittagessen gegönnt haben, ohne zu bezahlen, weil sonst gibt's Ärger. Mm.
Ja, man weiß ja nicht. Ich meine, da wird sich auch oft Geld geliehen oder...
Ja, es hängen überall so Plakate in dem alten Ortskern, der nicht mehr so belebt ist. Bürger, schützt euch, lasst euch nicht auf die Mafia ein, auf die Yakuza. Mm.
Ja, das scheint schon ein Problem zu sein. Mm. Ich meine, der Ort ist auch wirklich tot irgendwie, bis auf diese Straße hin zu diesem Schrein, wo wir halt immer hingehen. Da sind halt diese kleinen, eben diese Souvenirläden und so, kleine Lokale und sowas und auch Kabuki-Theater, sowas gibt's da auch. Aber es gibt eben noch so eine überdachte Einkaufsstraße und das ist einfach ausgestorben. Da könnte man schon so einen Horrorstreifen drehen oder sowas. Das wirkt auch, also das sind auch keine guten Vibes da irgendwie. Die Leute, die dort wohnen, das ist wahrscheinlich auch nicht so leicht.
Gut. Mal zurück, der heimliche Star. Ich bleibe jetzt mal bei meiner Auslegung, es geht um Personen. Und zwar diesmal andersrum. Der heimliche Star in unserer Gruppe.
Bin ich.
Nee. Wir waren mal in Kyoto beim Kiyomizu-Tempel. Das haben wir schon mal erwähnt. Das ist die Instagram-Treppe, wie ich sie ab jetzt nenne.
Instagram-Treppe.
Da hoch kämpft sich durch den Dschungel aus Besuchern und kommt oben an, kann endlich wieder so ein bisschen atmen. Und das war im Oktober. Oktober sind immer viele Schulklassenausflüge. Und in unserer Gruppe war eine Familie, also Vater und Tochter, Sohn. Tochter, Sohn waren beide schon Mitte 20, würde ich jetzt sagen. Und der Sohn, ja, seine Leidenschaft war Bodybuilding. Also der hat immer gepumpt, war entsprechend so aufgepumpt, aber attraktiv gleichzeitig. Also war jetzt nicht so ein hässlicher Klotz, sondern war ein schöner Mann. Plus, dass der halt,
an der Stelle.
Ja, plus, dass er halt Muckis hatte. Der meinte auch selber, seine Muckis bringen ihm überhaupt nichts, das ist nur Optik. Und wir waren dann eben da oben, jetzt alle mal kurz zusammen, ich erkläre euch, wo es hingeht, ich verteile die Eintrittskarten. Und plötzlich kamen wie so Fliegen, Mädels aus diesen japanischen Schulgruppen an und wollten Fotos mit ihm machen. Also erst nur eine, so die Freche, hast du direkt gemerkt, also so Mittelschule würde ich sagen, keine Ahnung, 14. Mhm. Ja, ach, der ist so niedlich und so, komm, wir machen mal ein Foto. Und dann kam halt immer mehr, weil einer hat angefangen damit. Hat er dann wirklich, so, waren wir da im Endeffekt 20 Minuten lang, mussten halt dann Fotos mit ihm irgendwelchen Mädels schießen, weil die den halt alle so toll fanden, dass der halt so große Muskeln hat und blaue Augen und so. Ja, das war der heimliche Star in unserer Gruppe.
Stimmt. Bis dahin wusste keiner, dass er eigentlich ein Star
wirklich
ist.
Wirklich. Und da war dann ein anderer Typ, auch so eher so ein Otaku-Nerd wie ich. Und wir haben direkt Pläne geschmiedet, wie wir den vermarkten können in Japan, groß rausbringen.
Ja, das ist eine ziemlich lustige Geschichte. Ich weiß nicht, ob da meinen jetzt noch, aber kann man ja sonst rausschneiden.
Oder rumschneiden.
Oder rumschneiden. Es geht um eine Person, aber keine real existierende Person. Wir fahren von Takamatsu nach Osaka mit der Fähre, mit der Jumbo Ferry. Haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Du lachst schon, weil du weißt schon, was jetzt kommt. Und wer unsere Geschichte über Schlaf und so kennt, hat vielleicht schon so ein bisschen eine Vorstellung von dieser Fähre. Es gibt dort eben bequeme Sessel, wo man dann sitzen kann. Es gibt erhöhte Bodenbereiche, wo man sich hinlegen kann mit Teppichboden und so weiter. Und man kann auch natürlich raus an Deck und bis ganz nach oben, sage ich mal, eine Aussichtsplattform im weitesten Sinne. Ja, und wer sich aus seinem sanften Schlummer reißen lässt oder bereit ist, diese etwas steilen, schmalen Stufen dort hoch zu erklimmen, der wird mit einem ganz besonderen Anblick belohnt. Und zwar ist dort eine, wie soll man das beschreiben?
Eine riesige Plastikfigur.
Also nur der Oberkörper.
Ja, der Oberkörper, ja,
also
stimmt.
So, wie nennt man das? Eine Büste im weitesten Sinne. Kopf und die Schultern und die Hände, glaube ich. Als würde der so drin stecken im Boot sozusagen. Sehr groß. Wie groß ist das Ding?
Ich hätte jetzt gesagt 5 Meter oder so.
Wir haben ja auch einen Instagram-Kanal an dieser Stelle, ja. Da kann ich ja mal Fotos reinstellen.
Ja.
Vielleicht ist der auch in unserer Erinnerung größer, als er eigentlich ist. Aber was soll es darstellen? Wir nennen ihn, glaube ich, immer liebevoll mit dem Spitznamen Beautiful Hitler, als hätte man versucht, Adolf Hitler als niedliche Comicfigur mit langen Wimpern darzustellen, und? Der in einem gelben Raumfahrtanzug steckt.
Ja, oder so ein Tiefseetaucheranzug.
Das würde mehr Sinn machen, Tiefseetaucheranzug. Okay, warum ist das hier?
In der Lobby sozusagen von diesem Schiff gibt es Plakate, wo das erklärt wird. Das ist von einem berühmten Illustrator, der hat den erfunden, als Auftrag, wenn ich es richtig verstanden habe, für diese Schiffsgesellschaft, das Maskottchen von dieser Schiffsgesellschaft. Und da gibt es eben auch dazu so richtige wie so Bilderbuchgeschichten. Aber diese Figur ist halt so bizarr.
Also ich sag mal, für deutsche Passagiere auf diesem Schiff ist es schon immer erstmal so ein bisschen irritierend, wenn man die sieht. Ja, und das ist der heimliche Star, der Jumbo Ferry. Sozusagen in diesem Sinne, immer auf der Suche nach Stars.